ARD.
Die schlimmsten Momente waren, als ich gefoltert wurde. Zum Beispiel bei dem Verhören, sie haben uns in einem Auto Reife reingesteckt, Füße nach oben, Kopf in dem Reifen und sie haben einfach mit Kabeln drauf gehauen. Sie haben uns mit Elektroschock gefoltert. Sie haben uns sogenannte Schebech, dass man von den Händen, von den beiden Händen in der Decke gehängt ist.
Folter, Hinrichtungen, Giftgas gegen das eigene Volk. Die Liste der Verbrechen in Syrien ist lang. Nach dem Umsturz ist nun die Hoffnung groß, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Aber wie kann eine Aufarbeitung gelingen und am Ende sowas wie Gerechtigkeit hergestellt werden? Darüber sprechen wir in diesem Weltspiegel-Podcast. Hier helfen wir euch immer, die Welt ein Stückchen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Und heute auch mit mir. Ich bin Johanna Jeschke. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Kollegin Christine Becker, die mir jetzt hier im Studio gegenüber sitzt, und Ramin Sina, unser ARD-Korrespondent im Studio Kairo, der uns zugeschaltet ist, die waren beide in den vergangenen Wochen zum Teil mehrfach in Syrien. Ramin, ihr wart beide ja früh auch im Foltergefängnis Sednaya. Das ist ja das Symbol für die Menschenrechtsverbrechung des Assad-Regimes. Wie muss man sich diesen Ort vorstellen? Wie sieht's da aus? Wie riecht's da vielleicht auch? Also was habt ihr da erlebt?
Ja, wir waren in Sednaya am dritten Tag nach dem Sturz von Assad, 11. Dezember. Und dann liegt Sednaya fast schon idyllisch, so in den Bergen. Es war kalt. Das war das Erste, was mir dann durch den Kopf gegangen ist. Boah, also wenn die Horrorstories stimmen und die Menschen da, die Insassen teilweise nackt oder nur in Unterwäsche in ihren Zellen saßen im Winter, ist wirklich, wirklich eisig kalt. Und dann ist es ein riesiges Gelände, dieses Sednaya-Gefängnis, überirdisch, und dann gibt es ganz viele Gänge, ganz viele Zellen auch unterirdisch. Und als wir ankamen, herrschte wirklich Chaos. Also es waren tausende Menschen, die da herumgeirrt sind. Es waren kaum noch Insassen dort. Die waren freigelassen worden von der HTS-Miliz ein paar Tage zuvor. Die hatten wirklich einfach die Zellen aufgemacht und die Leute, ja, ohne nachzufragen, warum sie da überhaupt saßen, einfach rausgelassen. Und dann waren es vor allem Angehörige, die auf dem Gelände waren, die nach ihren Brüdern, Ehemännern, Onkeln gesucht haben, die durch Listen von Insassen, die durchgestöbert haben, die da herumlagen, obwohl irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass einer ihrer Geliebten dort war. Und es waren im Gefängnis selbst Suchtrupps der Türkei, die haben in den Betonmauern das Gefängnis gebohrt, in der Hoffnung, dass es womöglich doch noch unterirdische Verliese gibt, unterirdische Kerker gibt. Dieses Gerücht machte die Runde. Das hat sich dann nicht bewahrheitet, aber es hat sich einfach gezeigt, es ranken sich so viele Mythen um dieses Gefängnis, das wirklich der Inbegriff des Horrors war für Assad. Und es gibt zwei verschiedene Bereiche, einen roten Bereich, einen weißen Bereich des Gefängnisses. Und wer im roten Bereich des Gefängnisses saß, der wurde wirklich mit Methoden gefoltert, die wahrscheinlich Jahrtausende alt waren.
Was konntet ihr denn noch sehen? Also welche Hinweise gab es denn da noch? Du hast die Foltermethoden gerade angesprochen, auf das Leben, wenn man so überhaupt nennen kann, auf das Leben dort im Gefängnis.
Wir waren ja tatsächlich erst später da, 3 Wochen später etwa, mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, als sie das besucht hat. Und da war das mehr so eine Art Lost Place. Da waren quasi keine Leute mehr. Das war auch schon abgeriegelt und wir durften da eben nur rein, weil die Ministerin dort war, zusammen mit den Weißhelmen. Und natürlich hat sie sich dann auch Dinge angeschaut, wie diese berühmte Leichenpresse, nenne ich das jetzt mal, wo Menschen, die dort gestorben sind, die dort ermordet wurden, wohl, ich sag mal, nochmal zerkleinert wurden, damit man diese Verbrechen besser auch verschleiern konnte. Und das, was ich sehr eindringlich fand, Ramin, das habt ihr ja auch Pathologen da in Damaskus besprochen, ist, dass viele gesagt haben, die Hauptfoltermethode war noch nicht mal die reine physische Gewalt, die den Menschen dort angetan wurde, sondern dass die ganz oft einfach ausgehungert wurden, dass die an Unterernährung auf schlimmste Art und Weise gestorben sind. Und diese Vorstellung, dass du einfach daran stirbst, ist schon sehr gruselig. Und das ist eine tatsächlich sehr archaische Methode, die aber natürlich auf eine brutale Art und Weise sehr, sehr effektiv war. Und gleichzeitig war da noch dieser Geruch. Ich weiß nicht, so eine Mischung aus Schimmel, Fäkalien, Rost, abgestandenes Wasser, diese leeren Zellen, wo aber auch immer noch eben Reste von Kleidung rumlagen, Essensreste. Also das war schon sehr, sehr gruselig.
Also bei uns war es kein Lost Place, sondern es waren einfach 3 Tage nach dem Sturz von Assad. Also es war wirklich Anarchie in Syrien in diesen Tagen. Wir haben auch Schlaufen der Seile noch gesehen, mit denen die Menschen dann vermutlich dort auch erhängt wurden. Auch das kam ja immer wieder vor. Und teilweise auch Geräte in bestimmten Räumen, wo wir standen, wo auch andere standen. Und wir haben uns dann gefragt, war das womöglich eine uralte Foltermethode? Wie hätte man hier jemanden foltern können? Es gab ja beispielsweise auch diesen deutschen Stuhl, soll es gegeben haben in Sednaya. Also das war ein Foltergestell, das den Oberkörper der Menschen so überdehnt haben soll, dass irgendwann die Wirbelsäule gebrochen ist. Ja, also es war krass. Es war wirklich krass, da zu stehen und zu wissen, okay, hey, wir sind gerade in Sednaya, der Ort, der vermutlich am meisten gefürchtet wurde von 20, 25 Millionen Syrern über viele, viele Jahre.
Habt ihr denn auch mit jemandem gesprochen, der selbst Erfahrungen in Sednaya oder einem der anderen Gefängnisse gemacht hat?
Also wir haben tatsächlich, als wir eingereist sind, vom Libanon nach Syrien direkt an der Grenze, also am Grenzübergang, einen jungen Mann kennengelernt, der uns auf Deutsch angesprochen hat. Und es hat sich herausgestellt, das ist ein Syrer, der jetzt seit 12 Jahren nicht mehr in Syrien war und an dem Tag, wo wir auch eingereist sind, zurückgekommen ist und uns dann erzählt hat, ja, der musste eben flüchten, weil er auch in so einem Gefängnis gelandet ist. Der war nicht in Sednaya, sondern in einem Geheimdienstgefängnis im Süden von Damaskus. 2012, Ahmed Ammar heißt er, und musste dann da eben einsitzen und hat dort eben auch Folter durchgemacht.
Ich habe meine Zelle wiedergefunden. Ja, ich habe meine Zelle wiedergefunden. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich hatte wieder Angst, obwohl ich, es gibt keinen Grund jetzt mehr, Angst zu haben. Das ganze Gebäude ist leer. Aber die ganze Atmosphäre, man weiß da, dass so viele Menschen da gefoltert wurden, so viele Menschen getötet wurden. Das war schrecklich. Mein Herz hat einfach wirklich geklopft die ganze Zeit, dass ich dieses Gefängnis nochmal sehen kann.
Also er hat erzählt, für ihn eine der schlimmsten Dinge in diesem Gefängnis war erstmal, dass er komplett die Zeit verloren hat. Er wusste nicht mehr, wann er da jemals wieder rauskommt. Er war zwischenzeitlich in Einzelhaft, in einer Einzelzelle ganz alleine. Dann wiederum war er in Räumen mit ganz vielen Menschen zusammengepfercht. Es gab Läuse, die durften die ganze Zeit nicht duschen. Die durften nur 2-mal am Tag aufs Klo und auch nur für genau 45 Sekunden. Und wenn das vorbei war, wurde die Tür aufgerissen und sie wurden wieder rausgezogen. Also Das war schon eine sehr krasse Zeit.
Könnt ihr vielleicht mal einordnen, wie groß ist denn die Dimension? Also wir haben jetzt über 2 Beispiele gesprochen. Weiß man das ganz genau, wie viele solcher Gefängnisse es gibt oder gab in Syrien?
Also ich glaube, die ganze Dimension kann kaum einer gerade noch begreifen. Ich glaube, dass es womöglich schlimmer ist, als viele Menschen es im Nahen Osten sich schon davor vorgestellt hatten. Also es war bekannt in vielen Ländern hier, dass der Machtapparat in Syrien besonders hart vorgeht. Es gibt kaum eine Großstadt in Syrien, in der es nicht zahlreiche, mehrere unterschiedliche Gefängnisse gibt. Eins vom Militär, eins vom Geheimdienst, dann auch von anderen Gruppierungen teilweise Gefängnisse und die Dimension, also wir reden von mehr als 1 Million Menschen, die in den letzten Jahrzehnten unter den Assads in Gefängnissen saßen. Das ist von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen so zusammengezählt worden und das waren wohl auch zum Ende, bevor es jetzt den Sturz gab, hunderttausende Menschen, die dort saßen, die gefoltert wurden, die gelitten haben, die hingerichtet wurden.
Ich frage mich, warum kehren die Menschen dann an so einen Ort zurück? Also du hast eben schon gesagt, die viele haben noch nach Angehörigen gesucht. War das auch bei Ahmed der Fall, Christine?
Ich glaube, er wollte an diesen Ort zurück, um sich nochmal auch zu vergegenwärtigen, dass das wirklich passiert ist. Weil ich glaube, so ein bisschen, wenn man so lange dann weg ist, kann man sich das selber auch manchmal gar nicht mehr vorstellen, was da war. Das heißt, für ihn war es super wichtig, in dieses Gefängnis rein zu können. Wir sind mit ihm da auch hingefahren, wollten da auch mit rein, wurden aber daran gehindert. Also die HTS-Miliz, die hat uns nicht reingelassen, aber er als ehemaliger Häftling, er durfte rein, hat uns dann auch Videos davon gezeigt. Und man hat schon gemerkt, wie stark ihn das berührt hat und wie sehr ihn das auch geschockt hat, das jetzt nochmal zu sehen. Weil er eben auch erzählt hat, als er da drin saß, wusste er eigentlich überhaupt nicht, wie das aussieht dort. Weil er nur seine Zelle gesehen hat und sobald er mal rausgeführt wurde, wurden immer die Augen verbunden. Das heißt, er hat dieses Gebäude gar nicht wahrnehmen können und das war für ihn schon so ein Aha-Erlebnis. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt in seiner Geschichte ist, dass auch sein ältester Bruder verschleppt wurde und angeblich ist er wohl tot, hat die Familie 2018 gehört, aber bis heute weiß man leider nichts.
Für was wurde denn Ahmed eigentlich ins Gefängnis gebracht? Also warum saß der und musste das über sich ergehen lassen?
Er war damals in Damaskus Student und war aber eben in der Protestbewegung aktiv, hat versucht, mit Studentengruppen Proteste gegen Assad zu organisieren und ist dann verraten worden. Also es gab wohl einen Spitzel, der ihn gelockt hat zu einem Platz, um sich zu treffen. Und dann wurde er aus dem Nichts vor so einem Einkaufszentrum einfach verhaftet. Und die Familie hat nichts mehr gehört erstmal für viele, viele Wochen. Die wussten auch gar nicht, wo der ist. Und eine Anklage oder ein Gerichtsurteil, irgendwas, das gab's nie. Das heißt, er wusste eigentlich auch die ganze Zeit gar nicht, was er genau Böses getan hatte, außer dass er eben nicht gegen Assad auf die Straße gehen durfte.
Und wie ist er freigekommen?
Das war auch komplett willkürlich. Nach 3 Monaten wurde er dann aus dem Nichts plötzlich wieder vor die Tür gesetzt, hat sich dann erstmal versteckt und als sich die Lage dann aber nochmal zugespitzt hat, war dann klar, er kann nicht im Land bleiben, er wird wahrscheinlich wieder verhaftet werden und dann ist er geflüchtet und dann über eine sehr mühsame Fluchtroute, also Ägypten, Mittelmeer, Italien, Frankreich, irgendwann in Deutschland gelandet.
Joanna, ja? Ich fand spannend, was du gerade gefragt hast. Das ist natürlich eine Frage, die aktuell in Syrien selten gestellt wird. Warum saßen denn die Menschen ein? Also ich glaube, es steht außer Frage, dass es wirklich Zehntausende Menschen gab, die als politische Häftlinge dort eingesessen haben, weil sie entweder sich ausgesprochen hatten bei Social Media gegen Assad und den Machtapparat oder auf Demonstrationen waren oder weil vermutet wurde, dass sie womöglich gegen die Assad sind. Aber es gab natürlich in Syrien wie in jedem anderen Land auch, gab es Mörder, gab es gefährliche Menschen, gab es Vergewaltiger und die sind auch alle freigekommen in diesen vergangenen Wochen. Also das ist natürlich, man hat natürlich ganz viel Mitgefühl für die ganzen Menschen, die dort nur wegen ihrer Einstellung, wegen ihrer politischen Gesinnung dort eingesessen haben über viele Jahrzehnte. Aber wie gefährlich es ist, wenn islamistische Gruppierungen in Ländern mehr Macht ergreifen und dann auch wirklich die Gefängnistore öffnen für fast alle, das haben wir im Irak erlebt in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Krieg. Und das ist schon auch ein Thema, was aktuell ein bisschen unterbeleuchtet wird, aber wo sich schon auch einige fragen, okay, was kann da noch kommen? Beispielsweise in Syrien. Es gibt beispielsweise das Al-Hol-Camp, das wird aktuell noch von Kurden kontrolliert im Nordosten von Syrien. Aber wenn die HTS-Miliz womöglich in den nächsten Monaten oder so die Kontrolle dort ergreifen könnte, dann haben viele Menschen Angst, dass sie auch dort die Gefängnistüre öffnen könnten und dann zahlreiche Anhänger des IS, des Islamischen Staates, freikommen könnten. Also dieses Thema, wer ist da eigentlich alles freigekommen aus den Gefängnissen, das ist schon ein spannendes und zum Teil auch ein gefährliches.
Ramin, du warst ja jetzt unterwegs, jetzt ganz kürzlich im Kernland der Alawiten. Also das ist die Glaubensgemeinschaft, der ja auch Ex-Machthaber Assad und seine Familie angehören. Fürchten die Menschen, die du getroffen hast, da jetzt Vergeltung nach all dem, was die Familie den Bürgern des Landes angetan hat?
Ja, also ich glaube sehr viele ja. Wir sind an die Mittelmeerküste gereist, ins Gebirge, dort wo sich sehr viele Alawiten aufhalten, zum Teil auch verstecken. Alawiten sind 10-15% der syrischen Bevölkerung und sie selbst sehen sich als Muslime. Es gibt aber auch viele Muslime, die sehen die Alawiten eher als Sekte, weil sie den Schwiegersohn von Mohammed, dem Propheten Ali, sehr göttlich verehren. Und auch Assad hat eben den Alawiten angehört und der Tenor, der in Syrien so ein bisschen vorherrschte, auch in Teilen des Nahen Ostens, dass die Alawiten immer profitiert hätten von Assad an der Macht und dass sie ihm hohe Positionen hatten im Militär. Und das könne man aber so pauschal nicht sagen. Das hat mir Hassan Ahmed gesagt. Das ist ein 26-jähriger Aktivist in Tartus in der Hafenstadt. Mit dem habe ich mich getroffen. Der hat gesagt, ich war immer gegen Assad. Ich habe auch auf Social Media gegen Assad gepostet. Ich war auch im Gefängnis als Alawit unter Assad. Und deswegen freue ich mich, dass Assad weg ist. Aber zeitgleich sagen mir all meine Freunde, dass sie große Angst haben vor dem, was da noch kommt.
Die alawitische Gemeinschaft ist voller Sorge. Meine Freunde sagen ständig, Hassan, sie werden uns abschlachten. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann ganz sicher übermorgen.
Jetzt hat ja die HTS, also die neuen Machthaber, haben ja im Prinzip beteuert, dass eigentlich erstmal niemand was zu befürchten hätte. Glaubt ihr das? Wie glaubhaft ist das?
Für mich ist da so die Frage, wie kann das funktionieren mit so einer Übergangsjustiz, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den neuen Interimsjustizminister anschaut, den die HTS sich rausgesucht hat. Der war Richter auch für die Al-Nusra-Front, also diesen Vorläufer der HTS-Miliz, und der soll die Hinrichtung von Frauen verantwortet haben, die angeblich Ehebruch begangen haben. Und das finde ich schon ein bisschen gruselig. Wie soll der dann eigentlich solche Verbrechen auch ahnden? Und der neue Obermachthaber Al-Sharrah, der hat so gesagt, ja, also wir wollen jetzt nicht alle verfolgen, es soll so eine Art von möglicherweise Generalamnestie ja auch geben. Aber da ist ja so die Frage, kann er das eigentlich entscheiden? Der hat keine demokratische Legitimierung. Mit welcher Befugnis kann er jetzt eigentlich sagen, wer da verfolgt wird oder nicht? Also es gibt im Moment da ja kein richtiges Justizsystem. Die Gerichte funktionieren nicht mehr so richtig. Man weiß gar nicht, welches Recht wirklich gilt. Also da ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube schon, dass die versuchen möchten, was hinzukriegen und auch irgendeine Form von Gerechtigkeit vielleicht in die Wege zu leiten. Aber die Frage ist, können die das überhaupt? Und was ist eigentlich mit den Verbrechen, die sie selber begangen haben?
Da wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen, haben die Menschen vor Ort denn Vertrauen in die neuen Machthaber, dass sie da halt wirklich eine saubere juristische Aufarbeitung hinlegen und daran interessiert sind, Ramin?
Also so wie ich die Alawiten jetzt erlebt habe an der Mittelmeerküste, da sind wir jetzt noch gar nicht so weit, was die Aufarbeitung angeht, sondern die sagen in den vergangenen Wochen, im Schatten des Jubels der Welt darüber, dass Assad gestürzt ist und dass es einen Machtwechsel in Syrien gibt, da verschwinden hier und da Angehörige unserer Familien. Also wir haben Menschen getroffen im Dorf Hamamein und das waren mehrere. Das waren beispielsweise Mohammed Hasim, das war Noura Ahmed und die haben Folgendes erzählt.
Wir wissen nichts über das Schicksal meines Sohnes. Seit 40 Tagen kein Telefonkontakt, keine Infos, gar nichts. Mein Mann wird vermisst. Wir wissen nichts über ihn. Sein Handy ist aus. Ich habe nur gehört, er soll in einem Gefängnis in Idlib sein.
Das sind Menschen, die haben in der Armee gedient unter Assad. Und das ist jetzt schwierig nachzuvollziehen, welche Positionen die in der Armee inne hatten. Waren das einfache Soldaten? So versuchen natürlich die Familien, das jetzt auch darzustellen. Oder waren das womöglich Kommandeure, die für die Luftwaffe aktiv waren, die Entscheidungen getroffen haben. Aber es gibt wirklich zahlreiche Hinweise darauf, dass zahlreiche Alawiten verfolgt werden und deswegen verstecken sich sehr viele und trauen sich in diesen Tagen auch nicht raus aus dem Haus.
Wenn wir nochmal auf eine mögliche juristische Aufarbeitung schauen, was erwarten denn die Menschen in Syrien jetzt von der internationalen Gemeinschaft und vielleicht auch von uns hier in Deutschland? Also welche Unterstützung erhoffen sie sich für die Aufarbeitung der Verbrechen ganz konkret?
Es ist so, dass die Syrer und Syrerinnen, auch zum Beispiel eben die Weißhelme, mit denen wir ja da in Sednaya unterwegs waren, uns auch gesagt haben, helft uns mit eurer Expertise, helft uns in der Dokumentation dieser Verbrechen und auch in dieser Auswertung und der Frage, wie man da eine gewisse Form von Gerechtigkeit herstellen kann. Ist natürlich ein großes Wort, sehr schwer zu machen. Aber das ist sicher ein Punkt, wo die internationale Gemeinschaft mithelfen kann, die Syrer und Syrerinnen zu unterstützen auf so einem Weg in einen möglicherweise Rechtsstaat.
Ich frage mich halt nur, also welchen Verantwortlichen wird man denn noch fangen? Also bestimmt paar sicherlich noch möglich. Mein Gefühl, aber es ist wirklich nur ein Gefühl, ist, dass diejenigen, die aktuell noch in Syrien sind, vermutlich eher die kleineren Fische waren, auch eher diejenigen waren, die ausführen mussten. Die Hauptverantwortlichen, die ganz großen Namen, die wurden in den Tagen vor dem Umsturz vermutlich nach Moskau, nach Russland geflogen. Und viele andere, die in den Gefängnissen gefoltert haben, die hohe Positionen hatten, die Verantwortung hatten, die sind vermutlich auch geflohen, beispielsweise ins Nachbarland Libanon. Also da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wie will man das schaffen, das jetzt alles zum einen sicherzustellen, dass man weiß, wer war für was verantwortlich und dann es auch noch hinzubekommen, die Menschen zu verhaften und dann vor ein Gericht zu stellen. Aber sicherlich auch in Syrien wird es noch den einen oder anderen geben, der sehr blutige Hände hat.
Ich glaube aber, da sind noch andere Dinge wichtig, weil ich glaube, für die Opfer geht es nicht nur darum, dass diese Menschen irgendwann vor Gericht landen. Das wäre natürlich das Optimum. Aber ich glaube, es geht auch darum, einfach nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Gerade auch, was die ganzen Verschwundenen angeht. Das ist ja auch eine sehr, sehr dramatische Geschichte, dass eigentlich jeder dort jemanden verloren hat und nicht weiß, wo derjenige hingekommen ist. Also uns haben Leute auf der Straße angesprochen und Fotos und Handys gezeigt und gesagt, bitte helft uns, der ist schon seit 10 Jahren weg oder seit 20 Jahren oder was weiß ich. Also das war schon krass. Ich glaube, da eine gewisse Transparenz herzustellen, was ist mit diesen Menschen passiert, das würde, glaube ich, vielen auch schon mal helfen, weiterzukommen. Also ich wäre nicht komplett hoffnungslos, aber ich gebe dir recht, Ramin, es wird auf jeden Fall schwierig und es wird lange dauern.
Ganz herzlichen Dank an Christine Becker, die mir hier im Studio gegenüber sitzt, und nach Kairo an unseren ARD-Korrespondenten Ramin Sina für diese Schilderung. Ihr werdet das für uns weiter beobachten. Wie kann das Assad-Regime zur Rechenschaft gezogen werden? Welche juristischen Möglichkeiten gibt es, die Staatsfolter oder den Einsatz von Giftgas aufzuklären? Das wollen wir jetzt besprechen mit Patrick Kroker. Er ist Rechtsanwalt beim European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, und er leitet dort die Arbeit zu Menschenrechtsverbrechen in Syrien. Hallo, Herr Kroker.
Hallo, grüß Sie.
Jetzt sind 2 Monate ungefähr vergangen seit dem Umsturz. Was ist denn in den vergangenen Wochen vor Ort auch in Sachen Beweissicherung passiert? Es gibt ja Zugang zum Beispiel zu den Foltergefängnissen und zu den Archiven. Also wie läuft diese Arbeit vor Ort jetzt ganz praktisch ab?
Ja, es passiert unglaublich viel in Sachen Beweissicherung und andererseits relativ wenig systematisch. Die bewaffnete Gruppierung HTS, die das Ganze übernommen hat und jetzt die Interimsadministration stellt, sind in keiner Weise ausgebildet oder vorbereitet gewesen, hat man den Eindruck, darauf. Das heißt, die ersten Tage, Wochen war eigentlich alles offen zugänglich, sprich in den Geheimdienstzentralen sind es vor allem Dokumente. In den Massengräbern sind es natürlich die Leichen, die dort verscharrt worden sind. Und es wäre wichtig, dass diese Orte zunächst gesichert werden, dass also niemand mehr Zugriff darauf hat, um sich dann zu überlegen, welche Organisation, Institution ist willens und in der Lage, das professionell aufzubereiten. Aber das alles hängt natürlich von dem Willen der momentanen Machthaber ab, inwiefern das geschieht. Aber das wäre als erster Schritt einmal, dass diese Orte nicht mehr frei zugänglich werden, um den Beweismittelverlust, der jetzt gerade ganz erheblich droht, zu beenden.
Diese Beweismittel sind ja auch deshalb so wichtig, weil man diese Verbrechen ja irgendwie aufarbeiten muss und möchte. Naheliegend wäre ja eigentlich, dass auch die syrischen Verbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof verhandelt oder angeklagt werden würden. Aber da ist Syrien ja kein Mitglied, hat sich der Gerichtsbarkeit nicht unterworfen. Es gäbe zwar einen Weg, wie man auch Nichtmitglieder, also so wie Syrien, dort zur Rechenschaft ziehen könnte. Aber im Falle Syriens ist es auch da kompliziert, weil das hat Russland bisher immer verhindert. Und daran wird sich doch wahrscheinlich in Zukunft auch nichts ändern, oder? Was erwarten Sie da?
Genau, daran wird sich nichts ändern. Russland wird es zumindest nach dem, was man momentan so sieht, weiterhin verhindern. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass Syrien selbst die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs anerkennt. Und damit könnte dieser wohl, das ist nicht ganz unumstritten, aber er könnte wohl auch für die Vergangenheit aktiv werden und diese Taten untersuchen und Haftbefehle ausstellen, Anklagen erheben. Wahrscheinlicher oder der praktikablere Weg scheint mir aber persönlich in diesem Moment zu sein, dass man sich darüber Gedanken macht, ob es eine Art Sondertribunal für Syrien geben kann, mit möglicherweise eben auch großer syrischer Beteiligung, und ob das nicht möglicherweise dann über die Jahre hinweg auch in ein neues oder reformiertes syrisches Justizsystem überführt werden kann.
Wie könnte denn so ein mögliches Sondertribunal, das Sie gerade erwähnt haben, aussehen? und arbeiten.
Das ist der Vorteil an so einem neu zu schaffenden Tribunal, dass das, es gibt da komplette Gestaltungsfreiheit, würde ich sagen. Es müssen sich eigentlich nur, wenn es ein halb nationales, halb internationales Tribunal sein soll, man spricht auch von hybriden Tribunalen, die es in der Vergangenheit schon in ganz unterschiedlichen Konstellationen gegeben hat, für Kambodscha, für den Libanon, für Sierra Leone. Da müssen sich im Grunde beide Seiten, nämlich die internationale, meist vertreten durch die UN, und die nationale, hier also Syrien, darauf einigen. Und dann kann man alles andere regeln, wo der Ort sein soll, an dem Gericht gehalten werden soll, welche Leute dort beschäftigt werden sollen, vor allem insbesondere wie viel internationale, wie viel nationales Personal, was das zugrunde liegende Recht sein soll. Das lässt sich alles im Einzelfall aushandeln und eben auch auf den Einzelfall spezifisch so gestalten, dass es dem entspricht, was die syrische Bevölkerung sich vorstellt und was auch internationalen Standards entspricht, weswegen ich ein Befürworter davon bin, dass dieser Weg eingeschlagen wird.
Welche Rolle könnte denn Deutschland oder auch Europa, die EU, bei der Aufarbeitung spielen?
Ich glaube, Deutschland und die EU haben eine große mögliche Rolle, die sie spielen können. Deutschland im Bereich der gerichtlichen Aufarbeitung nicht zuletzt deshalb, weil ganz, ganz wesentliche Entscheidungen zu den Verbrechen in Syrien in Deutschland gefällt worden sind. Weil Deutschland als eines der wenigen Länder auf der Welt wirklich seit 2011 schon diese Menschheitsverbrechen untersucht. Andere Staaten in der EU ebenso. Und ich glaube, dass das deswegen ein besonderes Gewicht auch das Wort Deutschlands und der EU in diesen Belangen hätte.
Schwere Verbrechen sollen in allen Staaten der Welt verfolgt werden können. Das will das Weltrechtsprinzip. Nationale Gerichte können demnach Völkerstraftaten aufarbeiten und Täterinnen und Täter zur Verantwortung ziehen, obwohl die Taten ganz woanders begangen wurden. In Deutschland gilt das Weltrechtsprinzip für Völkermord, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und bei Kriegsverbrechen, die im Ausland begangen wurden, auch wenn sie keinen direkten Bezug zu Deutschland haben. Das Oberlandesgericht Koblenz hat 2021 und 2022 zwei Syrer zu mehrjähriger bzw. lebenslanger Haft verurteilt. Die Angeklagten gehörten dem syrischen Geheimdienst an und waren als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Sie wurden ganz zufällig identifiziert. Einem der Angeklagten wiesen die Ermittler Beihilfe in bis zu 30 Foltertaten nach. Es waren weltweit die ersten Prozesse rund um die syrische Staatsfolter. Was können wir denn lernen aus den Prozessen, die da schon gelaufen sind?
Ja, das waren absolute Pilotprozesse und sehr wegweisende Prozesse, einfach weil es die ersten überhaupt waren, die diese Verbrechen untersucht haben. Und auch deswegen geht davon eine Wirkung aus, die weit über Deutschland hinausgeht und die man auch für die jetzige Aufarbeitung der Verbrechen möglicherweise in Syrien nutzbar machen sollte. Man hat nämlich schon Präzedenzfälle. Das ist in der Rechtsprechung etwas ganz Wesentliches. Es gibt gerichtliche Entscheidungen über grundsätzliche Beweismittel, über bestimmte Muster von Verbrechen, über das Ausmaß davon, die alle gerichtlich schon beschieden worden sind als glaubhaft, glaubwürdig. Es gibt bestimmte Fakten, über die schon geurteilt wurde. Und Sie haben ein Verfahren in Koblenz angesprochen, was sicherlich das Größte war, aber es gibt mehr als ein halbes Dutzend abgeschlossener Fälle zu diesen Verbrechen allein in Deutschland. Und das heißt, wenn es darum geht, jetzt eine Gerichtsbarkeit dafür zu schaffen, dann muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann auf die, ich sag mal, Ergebnisse, die juristisch schon erzielt worden sind, aufbauen. Und das ist meine Hoffnung, dass das auch geschieht.
Es sind ja unzählige Gräueltaten, die da in den vergangenen Jahren verübt worden sind. Wie setzt man da Prioritäten? Also welchen Taten sollte man sich jetzt zuerst widmen? Und vielleicht, was braucht man vielleicht auch für ein Statement von den neuen Machthabern dazu jetzt?
Ja, das ist natürlich eine der größten und schwierigsten Fragen in so einem Kontext, sie zu beantworten. Wo fängt man an? Die Verfahren, die bisher gelaufen sind in Deutschland und Europa, über die wir gerade gesprochen haben, haben einen entscheidenden Nachteil, wenn man so will. Sie richteten sich gegen Leute, die sich von den Verbrechen abgewandt haben. Und das waren meist entweder niedrigrangige Leute oder vielleicht so im mittleren Ranges. Ich glaube, ein ganz wichtiges Zeichen wäre es, wenn jetzt bald damit begonnen wird, auch wirklich gegen hochrangige und die höchstrangigen Täter in Syrien zu ermitteln. Sicherlich vor allem auf Seiten des Assad-Regimes, das für mit Abstand die meisten Verbrechen verantwortlich ist, aber eben nicht nur. Es gibt eigentlich kaum eine Gruppierung, eine bewaffnete Gruppierung in Syrien, die keine Völkerrechtsverbrechen begangen hat. Und ein wichtiges Zeichen, das ich mir wünschen würde von den neuen Machthabern, ist eben, dass auch das anerkannt wird und gesagt wird, dass keine selektive Justiz gewollt ist, sondern dass alle Verbrechen aufgearbeitet werden sollen, auch wenn natürlich nicht alle Täter zur Verantwortung gezogen werden können. Dafür sind es schlicht zu viele.
Wir haben jetzt schon gehört aus Syrien, dass es mittlerweile tatsächlich auch schon zu Vergeltungsakten gekommen sein soll. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von grausigen Misshandlungen und von willkürlichen Hinrichtungen. Die meisten sollen frühere Beamte unter Machthaber Assad gewesen sein. Und auch Zivilistinnen und Zivilisten sollen unter den Opfern gewesen sein. Und das Ganze findet eben unter den neuen Machthabern der HTS statt. Macht Ihnen das Sorge?
Ja, das macht mir natürlich ganz große Sorge, so wie viele Entwicklungen in Syrien, die man natürlich bei aller Euphorie darüber, dass das Assad-Regime gefallen ist, auch erwähnen muss. Es ist nicht zuletzt, um diese Rachegelüste zu kanalisieren, wichtig, dass ein Zeichen gesetzt wird, dass aktiv an einer Aufarbeitung gearbeitet wird, eine Aufarbeitung im juristischen Rahmen, die weit davon entfernt ist, von solchen Racheaktionen. Man muss aber sagen, dass wie die HTS in Idlib vorher regiert hat und wie sie sich da gebärdet hat, dort sind Verbrechen begangen worden. Deswegen sagte ich, wäre es so ein wichtiges Zeichen hin zu einer Demokratisierung, dass man versucht auch, ich sag mal, die Kultur der Straflosigkeit, der im Hinblick auf die eigenen Verbrechen, dass auch die durchbrochen wird und gesagt wird, wir stellen uns auch unserer eigenen Vergangenheit und stellen uns ganz deutlich gegen solche Gewaltaktionen in der Vergangenheit und auch in der Zukunft und beschreiten einen Weg des Rechts, weil nur ein solcher würde Syrien auf den, ja, ich sag mal, Pfad der Demokratisierung wirklich weiterbringen.
Ganz herzlichen Dank an Patrick Kroker. Er ist Rechtsanwalt beim European Center for Constitutional and Human Rights und leitet dort die Arbeit zu Menschenrechtsverbrechen in Syrien. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch vielmals.
Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Und bevor ihr jetzt gleich ausschaltet, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie die EU auf Entwicklungen aus dem Inland und aus dem Ausland, wie jetzt hier zum Beispiel in Syrien, reagiert, dann hört doch mal rein in den Podcast .eu. Denn wie wichtig die Entscheidungen aus Brüssel sind, was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und der EU-Gipfel, das erfahrt ihr in dem Podcast. Meine Kollegin Katrin Schmidt ist unsere Korrespondentin in Brüssel und jeden Freitag liefert sie euch in .eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. Den Podcast verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr auch uns wieder, den Weltspiegel-Podcast. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 30. Januar 2025. Ich bin Johanna Jeschke.